Herzlich willkommen zur 23. Folge Fenster zum Leben mit Harald. Ich möchte, wie auch schon angekündigt, zwischendurch eine Geschichte vorlesen aus dem Buch von Steve Volke, dem Deutschlanddirektor von Compassion, und möchte vorher eins seiner Gedanken an den Anfang stellen. Er sagt, wozu wir geboren werden. Niemand wird als Dieb geboren, niemand wird als Prostituierte geboren, niemand wird drogenabhängig geboren, niemand wird als Schläger oder mit Hass geboren. Warum nur werden Menschen zu dem, wozu sie nicht geboren sind? An Orten wie in den Slums von Kibera, Korogocho oder Matare im afrikanischen Kenia kann man sehr gut sehen, wie Diebe, Prostituierte, drogenabhängige Schläger und hasserfüllte Menschen geboren werden. Es passiert, während sie aufwachsen. Das heißt, sie sind nicht so geboren, sondern es geschieht, während sie aufwachsen. Denn an diesen Orten ist es leicht, die Würde, die Selbstachtung, die Nächstenliebe, den Gemeinschaftssinn und auch die Hoffnung zu verlieren. Oft ist es der pure Drang zu überleben, der Menschen zu dem werden lässt, zu dem sie nicht geboren wurden. Die andere Seite. Keiner wird als ignorant geboren. Keiner wird als Egoist geboren. Keiner wird als Karriere geboren. Und keiner wird geldgierig geboren. Keiner wird herzlos geboren. Und keiner wird als Kapitalist geboren. Wir Menschen werden dazu gemacht. Und es geschieht, so hat man manchmal den Eindruck, wie von selbst. In unseren Ländern, den Ländern des reichen Westens, in Ländern, in denen die Börsennachrichten von den Hauptnachrichten gesendet werden, wo sich alles um Geld dreht, wo man sich die Seele jeden Tag mit unnützen Informationen zumüllen kann, wo alles im Überfluss vorhanden ist, Dinge, die man braucht und die man nicht braucht und alles, was man sich eben einfach mal so gönnt. Es ist so leicht, ein Herz aus Stein zu bekommen, blind zu werden für die Lebenssituation der anderen, wenn die Unterhaltungsbrille einem die Augen verschließt. Dann fällt es leicht, nicht hinsehen zu müssen. Es geschieht wie von selbst, dass wir verzerrte Wertmaßstäbe entwickeln. Und auf einmal ist in unserem Herz und Hirn kein Platz mehr für die anderen. Für die, die im Müll leben, die hungrig und hoffnungslos zu Dieben, Prostituierten, Schlägern und Drogenabhängigen werden. Es läuft einfach zu vieles verkehrt in Kibera, Matare und Korogocho und in den 100.000 anderen Slums dieser Welt. Es läuft einfach zu viel falsch bei uns, in unserem Leben, unserem Herzen, unseren Köpfen und in unseren Portemonnaies. Wären wir doch alle nur bereit, das zu leben, wozu wir wirklich geboren sind. Ich möchte einen meiner letzten Sätze wiederholen von Robert Walser, der gesagt hat, man lebt nicht, wenn man nicht für etwas lebt. Und was ich damit meine, beschreibt die von Steve Volke in seinem Buch geschriebene Geschichte Jennifer, von der Müllhalde zur Menschenrechtlerin. Meine Güte, der Gestank war kaum auszuhalten. An jeder Straßenecke war eine kleine Müllkippe, auf der Kinder spielen, Ziegen nach irgendwas Essbarem suchen und alte Männer Ölfässer in Brand setzten. Hier wollte ich nicht in der Dämmerung unterwegs sein. Die lange Straße, von der die enge Gassen mit kleinen Hütten abgingen, schien so etwas wie die Hauptstraße in diesem Slum zu sein. Korogocho bedeutet eigentlich Abfall oder Müll. Und den gab es hier im Übermaß. Unsere kleine Gruppe von Westeuropäern fiel hier nicht nur durch die weiße Hautfarbe sofort auf, sondern auch durch die Kleidung. Denn unsere Kleidung hatte keine Löcher, sie war nicht verdreckt, sie sah nicht aus, als sei sie schon vor Generationen vor uns getragen worden. Vor und hinter uns laufen drei bewaffnete Männer, die ihre Kalaschnikows demonstrativ zur Schau stellten. Keiner sollte auf die verrückte Idee kommen, uns anzugreifen oder gar bestehlen zu wollen. Dass wir überhaupt hier herumspazieren durften, lag an der Kirchengemeinde in diesem Tal der Hoffnungslosen, die uns eingeladen hatte. Die Menschen hier hatten Respekt für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir liefen einen verschlungenen Weg durch grünes, hohes Gras und kamen an einen Fluss. Meine Güte, ist der dreckig, dachte ich, und im nächsten Augenblick traute ich meinen Augen kaum. Waren da wirklich Frauen, die da unten am Ufer Wäsche wuschen? Sollte die etwas sauber werden? Dann führte unser Weg uns über eine marode Brücke und schon staunte ich noch einmal. Am rechten Flussufer türmte sich der Müll vor einer Mauer, auf der ein Graffiti zu sehen war. In großen Buchstaben stand doch das Wort Kana an. Na denn, dachte ich, wir sind im gelobten Land. Wir kamen an eine Gruppe von kleinen Kindern vorbei, die direkt auf uns zuliefen. Richtig verstanden, wo sie gerade hineingeraten waren, war jeder von uns von einer Horde umringt. Einige von ihnen berührten uns, um zu testen, ob wir wirklich echt waren. Andere rieben mit ihren Fingern an meinem Unterarm, denn sie wollten testen, ob die Farbe abging. Ich holte mein Fotoapparat raus und machte ein paar Fotos. Als ich ihnen die Bilder zeigte, giggelten und gaggelten sie, und sie wollten sie unbedingt nochmal sehen, und sie lachten fröhlich. Welche Chance hatten sie in dieser Gegend, die doch von Kriminalität, Gewalt und Perspektivlosigkeit geprägt war? Ein solches Kind war auch Jennifer Kittiri gewesen, die Frau aus den Slum, die heute als Anwältin am obersten Gericht in Kenia arbeitet. Sie ist Anwältin für Verfassungsrecht und Menschenrechtlerin. Ich habe sie durch meinen Freund, den Maasai Ole Ronkai, bei einem Abendessen kennengelernt. Immer wenn ich in Kenia bin, versuchte ich sie zu treffen. Wo sie ist, wird immer am meisten gelacht und auch heute hat sie allen Grund dazu. Aber das war nicht immer so. Hier ist sie also aufgewachsen, dachte ich, als ich Jennifer Kittiri in der Redemet Gospel Church traf. Schön, dass ich mal hier war und sie in ihrer Heimat treffen durfte. Ein Leben voller Schweiß, Tränen, Lachen, Höhen und Tiefen, fasste Jennifer ihr Leben zusammen. Schulter an Schulter gedrängt, das bedeutet Korogocho auf Suaheli und beschreibt den Slum, in dem Jennifer bei ihrer alleinerziehenden Mutter mit ihren zwei Brüdern aufgewachsen ist. Unsere Hütten sind dicht aneinander gedrängt. Es gibt keine Ordnung, kein fließendes Wasser, keine Toiletten, beschreibt Jennifer das Viertel, in dem sie aufgewachsen ist. Es ist ein schmutziger Ort. Das Üble an den Slums in Nairobi ist, dass sie immer größer werden. Man könnte auch sagen, dass die über das gesamte Stadtgebiet verteilten fünf großen Slums aufeinander zuzuwachsen scheinen, um sich anscheinend irgendwann mal zu einem großen Slum zusammenzufinden. Wie viele Menschen in den engen Gassen Korogochos leben, lässt sich schwer sagen. Vermutlich sind es über 400.000. Sie leben in Einzimmerhäusern, die provisorisch aus Wellblech gebaut worden sind, einige wenige aus Holz. In den Regenzeiten dringt Wasser in die Häuser ein, weil kein Abwassersystem vorhanden ist. Dementsprechend riecht es hier auch. Ein Geruch, den ich nach jedem Besuch wochenlang nicht mehr aus der Nase bekomme. Für die Menschen, die hier leben, ist es der Vorhof zur Hölle. Ich erinnere mich an einen Besuch, bei dem ich Josephine kennengelernt habe. Sie ist alleinerziehende Mutter von vier kleinen Kindern. Als ich ihr die Frage stellte, welche Träume sie für ihre Kinder hat, flog gerade ein Flugzeug über ihre Behausung. Spontan schaute sie nach oben und sagte: Einer meiner Jungs soll einmal Pilot werden. Dann kann er uns aus dieser Gegend hier rausfliegen. Für Jennifer ist ihre Kindheit immer wieder präsent. Sie weiß genau, woher sie kommt und sie kehrt immer wieder dorthin zurück. In der Kirchengemeinde, in ihrer frühen Nachbarschaft und in ihr Viertel. Ich möchte den anderen, sagt sie, ein Beispiel sein, dass es einen Ausweg aus dieser fatalen Situation gibt. Sie erinnert sich auch an viele Brände, die meist in der Nacht ausbrachen. Denn die Menschen hier nutzen Kerzen als Lichtquelle, die herunterbrennen und dann ein Feuer auslösen. Wahrscheinlich waren die Leute oft betrunken, haben die Kerzen vergessen und das Feuer breitete sich schnell aus. Wenn dort ein Haus brennt, dann brennt es überall, weil die Häuser so eng aneinander stehen. Alle wachen auf und helfen, das Feuer zu löschen. Es gibt hier keine richtigen Straßen, auf denen die Feuerwehr hätte anrücken können. Und überhaupt, welche Feuerwehr? Die Menschen, die im Slum leben, müssen sich meist alleine durchs Leben schlagen. Der Alltag hier ist hart, besonders für die Kinder. Du stehst morgens auf und wenn es nichts zu essen gibt, gehst du raus zum Spielen. Du hoffst, dass es etwas zum Mittagessen gibt. Wenn es etwas zu essen gibt, dann isst du. Aber wenn es nichts gibt, gehst du wieder spielen. Die Kinder streuen in der Nachbarschaft umher, um irgendwo Reste von Essen zu finden. Alles, was noch essbar ist, ist besser, als am Abend mit knurrendem Magen ins Bett zu gehen. Jennifers Mutter hatte keine Ausbildung und deshalb auch keinen Job, der ihr ein geregeltes Einkommen garantiert hätte. Meine Mutter hat immer hart gearbeitet. Sie ist Jobs nachgegangen, die sie mit den Händen verrichten konnte. Jennifer nennt ihre Mutter liebevoll Mama Bär. Sie wollte ihre Tochter und ihren Söhnen immer beschützen und versorgen wie eine Bärenmama. Wenn ich zurückblicke, hat sie ihr Bestes gegeben, um sich unter den gegebenen Umständen um uns zu kümmern. Für Jennifer, die es nicht anders kannte, war das Leben im Slum normaler Alltag. Ein Leben ohne Perspektive und wenn du die grundlegenden Dinge wie Lebensmittel, Wasser oder Kleidung nicht hast, wie kannst du dann an etwas anderes denken als an das, was du um dich herum siehst? Müll, Kriminalität, Prostitution, Alkoholabhängige. Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, wer in extremer Armut lebt, hat meist nicht die Möglichkeit, über diese Lebensumstände hinauszuschauen. Deshalb gibt es für viele scheinbar nur einen Ausweg, den Alkohol. Auf unserem Weg durch den Slum kamen wir an einer anderen Ecke vorbei, wo reichlich angetrunkene junge Männer gerade Schnaps brannten. Ein Ort der Hoffnungslosigkeit, in große Fässer abgefüllt. Wir gingen weiter und sahen arbeitsfähige Frauen und Männer, die reglos, teils apathisch am Straßenrand saßen. Worauf warteten sie? Vielleicht, dass jemand vorbeikam, der sie gerade zum Arbeiten brauchte? Oder ihnen nur aus Mitgefühl etwas zu essen überließ. Die meisten saßen hier wohl nur, um zu warten, dass ein weiterer Tag ihres Lebens einfach vorüberging. Und einmal mehr wird mir klar, das Leben ist nicht so, wie es ist, sondern so, wie wir selbst es sehen. Was sollen Menschen denken, die um sich herum nichts anderes als Hoffnungslosigkeit sehen? Wir leben in diesem Dreck, unsere Eltern haben in diesem Dreck gelebt, deren Eltern lebten auch hier und unsere Kinder werden wohl auch hier leben. Hoffnungslosigkeit ist für mich die Unfähigkeit zu glauben, dass die Dinge besser werden können. Die Umgebung, die du siehst, schränkt dich ein und es scheint, als ob alles gegen dich ist. So beschreibt es Jennifer. Menschen, die im Slum eine Chance bekommen, müssen sie ergreifen. Denn der Kreislauf der Armut kann nur mit Hartnäckigkeit durchbrochen werden. Das, so Jennifer, habe ich durch mein Leben im Slum und das Leben der anderen dort wahrgenommen und auch gelernt. Kinder und Jugendliche wie ich haben durch die lokale Kirche und das Förderprogramm diese Chance bekommen. Und Jennifer hat sie genutzt. Als Kind realisierte Jennifer nicht, was sie alles nicht hatte, weil sie das Leben eben genauso für sie war, wie sie es sah. Woher sollte ein Kind wissen, dass es arm ist, wenn das Leben doch so ist, wie es ist? Erst durch das Kinderzentrum der lokalen Kirchengemeinde lernte sie etwas anderes kennen. Wenn du selbst und alle um dich herum in der gleichen Situation sind, dann merkst du nicht, dass dir etwas Wichtiges fehlt. Plötzlich hatte sie Zugang zu medizinischen Versorgung, bekam ausgewogene Mahlzeiten, die Schulgebühren wurden übernommen und sie hatte eine ordentliche Schuluniform. Was für ein Unterschied! Denn es gab einen großen Unterschied zwischen den Kindern, die am Förderprogramm teilnahmen, und denen, die es nicht hatten. Wenn Eltern nicht einmal für Lebensmittel aufkommen konnten, wie sollten sie dann eine Schuluniform kaufen? Einige Kinder liefen mit zerrissenen Schuluniformen herum, manche hatten auch keine Schuhe. Alle wussten, welches Kind das Kinderzentrum besuchte. Die Kinder, die das Kinderzentrum besuchten, waren ordentlich gekleidet. Der Samstag war für Jennifer der schönste Tag in der Woche. Es war der Tag, an dem sie ins Kinderzentrum ging. Wir bekamen doch beispielsweise immer etwas zu essen. Im Slum ist das nicht selbstverständlich. Außerdem konnten wir spielen. Und es gab viele Aktionen, die uns Kindern Spaß machten. Jennifer lebte mit ihrer Familie direkt neben der Kirche. Noch bevor das Kinderzentrum eröffnet wurde, ging sie dort in den Kindergottesdienst, weil ein Mitarbeiter sie eingeladen hatte. Alle wollten am Förderprogramm teilnehmen. Als sich herumsprach, dass die Kirche mit einer Organisation zusammenarbeiten will, um uns Kinder zu unterstützen. Die Sozialarbeiter richten sich damals wie heute nach bestimmten Kriterien, um Kinder, die am dringendsten Unterstützung brauchten, ins Förderprogramm aufzunehmen. Jennifer war damals 7 Jahre alt, als das Kinderzentrum seinen Dienst begann. Ihre Paten kamen aus den USA. Damals haben wir nicht verstanden, was das alles sollte. Ich glaube, unsere Familie war einfach glücklich, dass es einen Ort gab, an dem wir gefördert wurden. Noch heute profitiert Jennifer von den Dingen, die ihr damals in der Kirche vor Ort beigebracht wurden. Ich habe damals beispielsweise gelernt, wie ich ohne Ofen backen kann. Wir haben Holzkohle genutzt. Wenn du im Slum aufgewachsen bist, hast du nicht die Mittel, um all die Dinge zu kaufen, die du zum Backen benötigst. Im Kinderzentrum lernen die Kinder und Jugendlichen grundlegende Fertigkeiten und Lebenskompetenzen. Es wurden unterschiedliche Leute eingeladen, die uns dann zum Beispiel Kochen, Nähen, Schneidern beigebracht haben. Die Kinder können sich ausprobieren, dabei darf der Spaß aber nicht zu kurz kommen. Natürlich werden auch Streiche gespielt. Die Mitarbeiter waren sehr gut darin, das Verhalten der Kinder richtig einzuschätzen, erzählte Jennifer. Ich finde, dass sie die Helden sind, denn sie alle spielen eine wichtige Rolle im Leben der Kinder. Da gibt es den Pastor der Kirche, die Sozialarbeiter, die Ehrenamtlichen, die am Samstag freiwillig ins Kinderzentrum kommen und dafür nicht bezahlt werden. Sie kommen einfach, um den Kindern etwas aus der Bibel zu erzählen, mit ihnen zu spielen und all die Dinge machen, die allen Kindern Spaß machen. Es gibt Küchenmamas, Frauen aus der Nachbarschaft, die für die Kinder dann kochen. Sie sind für Jennifer die wahren Helden, weil sie ihre Zeit in und für die Kinder investieren. Ihr Engagement endet nicht mit dem Beginn der Schulferien. Die Mitarbeiter ermutigen die Kinder und ihren Familien, auch in der schulfreien Zeit, zum Beispiel durch Hausbesuche. Die Briefe, die Jennifer von ihren Paten aus USA erhielt und heute immer noch aufbewahrt, stärken ihr Selbstvertrauen. Manchmal braucht es für ein Kind, das im Slum aufwächst, diesen einen Satz: Ich glaube an dich. Ich denke an dich. Ich bete für dich. Die Briefe haben uns Kinder immer motiviert. Jennifer zählte zu den ersten Kindern, die im neu eröffneten Kinderzentrum aufgenommen wurden. Das älteste Kind muss um 10 Jahre alt gewesen sein, erinnert sie sich. Es gab aber auch deutlich jüngere Kinder. Die Mitarbeiter im Kinderzentrum halfen manchen Kindern zum Beispiel beim Naseputzen. Andere Kinder haben sich in die Hose gemacht. Die Mitarbeiter haben viel für uns getan. Uns und uns viel beigebracht. Für mich sind sie die Helden der Geschichte. Sie hatten ein Herz für uns Kinder und wollten das Beste für jedes einzelne Kind. Die Mitarbeiter hatten auch ein Auge dafür, Talent und Potenzial in den Kindern zu entdecken. Ich glaube, sagt Jennifer, ich war ein schlaues Kind, aber ich wusste es nicht, ich habe es selbst nicht wahrgenommen. Aber die Mitarbeiter haben etwas in mir gesehen und mich in meinen Fähigkeiten gefördert. Besonders nachdem Jennifers Mutter unerwartet starb, standen die Mitarbeiter der damals 14-Jährigen zur Seite. Eine dunkle Zeit für sie und ihre Brüder. Die Sozialarbeiter im Kinderzentrum sorgten sich dafür, dass sie in einem Internat unterkam und weiterhin am Förderprogramm teilnehmen konnte. Im Internat hatte sie mit Kindern und Jugendlichen aus den verschiedenen sozialen Schichten zu tun. Dadurch habe ich verstanden, sagt Jennifer, dass das Leben mehr zu bieten hat und ich doch viel erreichen kann. Du unterhältst dich dort mit den anderen Kindern und sie erzählen ihnen, was ihre Eltern beruflich machen. Jennifer realisierte, es gibt ein Leben außerhalb des Slums. Und in dieser Zeit begann in ihr der Wunsch zu reifen, ich will Anwältin werden. Sie war im zweiten Highschool-Jahr, so erzählt sie, als ich diesen Gedanken hatte und habe das schriftlich festgehalten. In diesem Alter setzt man sich mit verschiedenen Berufspositionen auseinander, lernt unterschiedliche Menschen kennen und sieht, dass Menschen Gesellschaft mitgestalten können. Obwohl Jennifer keine Juristen in ihrem direkten Umfeld hatte, wusste sie, dass sie gute Dinge tun, für andere Menschen und um der Gerechtigkeit willen arbeiten will. Jennifer hatte die Unterstützung der Mitarbeiter der lokalen Kirche, die sie auf ihrem Weg begleiteten und sich an ihre Seite stellten. Sie leben und haben jedes einzelne Kind gesehen, das Talent gefördert und getan, was für die Entwicklung dieses einen Kindes nötig war. Die Hingabe der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und der Sozialarbeiter trug dazu bei, dass Jennifer ihr Jurastudium aufnehmen konnte. Wer hätte das gedacht? Die Umgebung zu sehen, in der ich aufgewachsen bin, und mich zu fragen, was kann ich in dieser Situation tun? Das war der Grund, warum ich mich für Jura entschieden habe. Ich wollte zumindest eine Stimme für diejenigen sein, die in Armut leben und deren Rechte immer und immer wieder verletzt werden. Mit Hilfe von Stipendien konnte sie sich nicht nur ihren Bachelorabschluss, sondern auch zwei Masterstudiengänge und einen internationalen Masterkurs absolvieren. Teilweise studierte sie sogar im europäischen Ausland. Die Aufenthalte in Oslo, Wien, Budapest gaben der angehenden Anwältin nicht nur einen Blick für die Welt außerhalb ihrer Heimat, sondern sorgten auch dafür, dass sie auf dem internationalen Parkett zurechtkommt. Sie ist unter anderem in der Antikorruptionskommission der UN tätig. Heute ist Jennifer Gitiri Anwältin am obersten Gericht von Kenia. Sie hat einen Masterabschluss im internationalen Recht und arbeitet gerade an ihrer Promotion im Verfassungsrecht. Zusätzlich ist sie Expertin für internationale Menschenrechte. Sie setzt ihre Stimme ein für die Menschen in Kenia, weil sie weiß, was Perspektivlosigkeit mit einem Menschen machen kann. Weltweite Armut kann nicht einfach beendet werden, sagt sie. Jeder kann aber in seiner Umgebung etwas tun. Was immer du tun kannst, für ein, zwei oder drei Leute. Bitte, tu das. Es sind wie Dominoeffekte. Das ist Jennifer Gitiri's Appell. Niemand muss ein großes Büro oder einen wichtigen Titel tragen, um einen Unterschied in seinem Umfeld zu machen. Jennifers Lebenslauf war bereits mit der Frage zu beantworten, wie viele Geschwister hast du? Miss Ghana kommt bei der Beantwortung echt ins Grübeln, bevor er schließlich sagt, ehrlich, ich weiß es nicht. Wir waren damals ziemlich viele Kinder. Frag mich nicht, wer meine Schwester und Brüder waren, denn es könnte sein, dass ich auch noch die Horde von Cousinen und Cousins mit aufzähle. Es waren immer viele Erwachsene bei uns. Irgendwie waren alle Onkel und Tanten, ganz egal, ob sie mit uns verwandt waren oder nicht. Jedenfalls war immer mächtig viel los im Haus. Meine zweite Frage, ob es irgendwann eine Zeit gab, wo er nur mit seiner Mutter, seinem Vater und seinen direkten Geschwistern zusammen war, erübrigte sich. Im Dorf gab es viele Prostituierte, denn wer nichts mehr hat, womit sich Geld verdienen lässt, kommt irgendwann aus seiner Not dazu, das auszuhalten und zu verkaufen, was noch vorhanden ist. Und so ging es bei Jennifer anders. Nachdem sie ein Ziel hatte für ihr Leben und wusste, dass sie eine Stimme hat und die auch einsetzen wollte zum Wohle der anderen Menschen aus dem Ort, wo sie herkam, war sie eine Hoffnungsträgerin geworden. Denn viele sagten, wenn sie das kann, habe ich vielleicht auch eine Chance. Und daraus war auch der Grund, warum viele Kommilitonen mit ihr zusammen studierten, ins Grübeln gekommen sind. Denn sie dachten sich und sprachen es auch aus: Wenn dieser Gott euch aus den Slums an die Uni gebracht hat, dann möchten wir ihn auch gerne kennenlernen. Das ist das, was möglich wird, wenn Menschen mit Herzen arbeiten. Wenn sie wissen, wofür sie leben. Wenn sie nicht weggucken. So wie am Anfang Robert Walser gesagt hat, man lebt nicht, wenn man nicht für etwas lebt. Und da wir gerade kurz vor Weihnachten sind, wollte ich diese Geschichte unbedingt aufbrechen. Vielleicht hat der eine oder andere Zeit zuzuhören und sich mal Gedanken zu machen, wie es außerhalb unserer Wohlfühl-Komfortzonen im Westen geht. Denn dann besteht die Möglichkeit, Kinder aus Armut zu befreien. Der einfachste Weg ist eine 1-zu-1-Patenschaft, das heißt persönlichen Kontakt mit dem Menschen aufzunehmen, den man unterstützen und fördern will, um mitzubekommen, wie dieser Mensch lebt. Es wird uns alle bereichern, wenn wir uns darauf einlassen. Wer dazu mehr wissen möchte, möge im Internet schauen unter www.compassion.de. Compassion schreibt sich mit C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. Compassion heißt Mitgefühl. Das ist was anderes wie Mitleid. Diese Menschen, die so ums tägliche Überleben kämpfen, die brauchen kein Mitleid. Die brauchen ein echtes Gegenüber, der Mitgefühl hat und tut, was in seinen Kräften steht. Vielleicht hast du Potenzial, Zeit oder auch finanzielle Mittel übrig, mit denen du ein solches Kinderherz erreichen kannst. Vielleicht schreibst du auch gerne Briefe, so wie ich. Ich kann dir versprechen aus eigener Erfahrung, es lohnt sich. Mach den ersten Schritt. Dies ist keine Werbeaktion von meiner Seite aus, sondern eine Bitte an dein Herz. Das ist jetzt das Ende von Folge 23 und so du magst, hören wir uns in Folge 24 wieder. Bleib gesund, freu dich des Lebens, du hast nur dieses eine Leben. Es ist deine Chance, nutze sie. Herzliche Grüße von Harald.